auch sagen, okay, Herr, wir wollen auch von dir hören, was du uns zu sagen hast. Wir wissen, wir haben nicht alle Antworten in uns selber drin. So, rede du, es kommt nicht darauf an, was denke ich über dieses oder jenes Thema. Aber dennoch sind wir ja in unseren Situationen beschäftigt mit verschiedenen Lebensumständen, mit verschiedenen Herausforderungen. Und vielleicht sitzt du da und sagst, ja, was mache ich damit? Manchmal fühle ich mich so ungerecht behandelt. Schon mal vorgekommen? Ich gehe davon aus. Was machst du dann? Versuchst du irgendwie das wieder gerade zu biegen oder dich durchzusetzen? Oder machst du Gott Vorwürfe? Und was macht Gott dann eigentlich gerade auch in solchen Zeiten? Und gerade darum soll es in unserer Geschichte heute gehen. In 1. Mose 37 lesen wir über den Umgang mit Unrecht. Und ich fange einfach an zu lesen, weil besser beschreiben, als hier die Geschichte dasselbe einführt, kann ich nicht. Ich lese zuerst 1. Mose 37, 1 bis 11. Und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters, im Land Kanaan. Und dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Und Israel liebte Josef mehr als all seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben mitten auf dem Feld und siehe, meine Gabe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Gaben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Gabe. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und er hatte noch einen anderen Traum. Auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich. Und siehe, die Sonne, der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort. Wir sehen hier den Anfang vom Leben von Josef, wie es beschrieben wird. Und müsst vielleicht einmal darüber. Ja, dass wir in unseren Gedanken dann aufpassen, wie sinnen wir, wenn wir etwas als ungerecht empfinden. Josef hier, er war der 11. Sohn von Jakob und der Liebling seines Vaters. Wir haben das gelesen. Und diese Bevorzugung machte seine Brüder so wütend, wir haben gelesen, dass sie ihn nicht mehr grüßen konnten. Und hier steht auch das Wort, was im Hebräischen immer gebraucht wird für Gruß, nämlich Shalom. Was bedeutet Friede? Also sie konnten ihm keinen Frieden mehr wünschen, weil da war kein Friede in ihrem Herzen. Sie sahen, was er hatte, und wir haben in Vers 11 gerade noch gelesen, sie waren eifersüchtig. Sie sahen, was er hatte, und er bekommt etwas, was wir nicht bekommen, und es machte was mit ihnen. Sie wurden richtig sauer, sie konnten ihn noch nicht mal richtig grüßen. Nun, es hat nicht geholfen, dass sein Vater ihn dann besonders behandelt hat, und aus seiner eigenen Erfahrung hätte er eigentlich wissen sollen, das geht nicht so gut, wenn Kinder ungleich behandelt werden. Dennoch ist die Ungleichbehandlung niemals eine Rechtfertigung für eigenes Unrecht. Ich verstehe, dass manchmal wir Sachen empfinden und sagen, das ist nicht fair, der bekommt mehr als ich. Das ist die Verantwortung dessen, der es getan hat. Aber wie ich damit umgehe und wie ich darüber nachdenke, was das mit meinen Gedanken macht, das ist und bleibt meine Verantwortung. Und dieser Hass in ihn wurde gesteigert, als Josef ihnen seine Träume weitergab, in denen sie sich vor ihm beugten. Nun, nicht jeden Traum, den du hast, ist eine Offenbarung von Gott. Okay? Also du brauchst nicht jeden Traum erzählen und nicht immer versuchen zu sagen, oh, was hat das bedeutet? Also heute Nacht ist dies oder jenes passiert. Zu der Zeit hatte Gott eine besondere Offenbarung darin gegeben. Und manchmal wird dann Josef vorgeworfen, bist du auch ein bisschen selber schuld. Warum erzählst du das? Aber wir, die wir die Geschichte kennen, Gott hat das absichtlich aufschreiben lassen, sagen, in dem Fall hat er durch diesen Traum kommuniziert und er wollte, dass Josef das weiß und er wollte, dass seine Familie das weiß, dass Gott hier noch einen besonderen Plan hatte und etwas vorhat. Und wir müssen aufpassen, wenn wir etwas denken, naja, das würde ich jetzt nicht so machen. Gottes Wort sagt nicht, dass er hier verkehrt gehandelt hat. Denn, das habe ich eben schon erwähnt, jeder ist für seinen Umgang mit den Umständen selber verantwortlich. Nicht derjenige ist für das Unrecht verantwortlich, der es berichtet, sondern der es begeht. Und wir hatten in Vers 2 gelesen, dass Josef überbrachte diese üble Nachrede. Nun, das kann man ja zweierlei verstehen. Man könnte verstehen, er berichtet etwas Böses, um sie schlecht darzustellen. Dann wäre das von ihm aus nicht in Ordnung. Okay? Aber wie es hier gemeint ist, ist, sie haben Schlechtes getan und er hat das in diesem Fall weitergegeben. Wir sollen nicht herumgehen, nach Fehlern bei anderen suchen und sie anklagen, aber wenn auch Unrecht geschieht, sollen wir es eben nicht selber in die Hand nehmen, sondern auch an die entsprechenden Autoritäten weiterleiten. Und das war in dem Fall der Vater. Also von daher, es war nicht verkehrt von ihm, dieses zu tun. Wir lesen in Kolosser 3, jetzt legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. So, wenn dieses einfach da wäre zu sagen, schändliches Reden, ich will die anderen niedermachen, ich will mich selber besser darstellen, dann wäre es nach diesem, hätte er das ablegen müssen. Aber wir lesen auch von dem, wie sie gehandelt haben, seine Brüder gehandelt haben, dass da Zorn, Wut, Bosheit, auch Lästerung da waren, auch schändliches Reden. Und die Bibel sagt uns, wir sollen das ablegen, nicht darüber nachsinnen. Denn so sehr du dich anstrengen magst, irgendwann aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. Kommt, was in den Gedanken ist, kommt raus. Und deswegen müssen wir aufpassen, was tue ich auch dort rein, worüber sinne ich nach? Mache ich das, wie wir in der Einleitung gehört haben, lege ich meine Konzentration auf den Herrn, sag Gott, ich verstehe nicht alles, was passiert, aber ich konzentriere mich darauf, was hast du alles schon getan? Was hast du vielleicht auch in meinem Leben schon getan? Wie hast du bisher geführt? Oder konzentriere ich mich darauf und sage, diese Person, die hat sich vorgedrängelt. Und jetzt kann ich all das Gute, was ich habe, gar nicht mehr genießen, weil ich mich die ganze Zeit nur über den Ärger, der vorgedrängelt hat. Worauf blicke ich und worauf konzentriere ich auch meine Gedanken? Wir hatten gelesen, als die Brüder das hörten, sie waren eifersüchtig. In ihren Gedanken machte was. Immer irgendwie was Besonderes. Das mag ich nicht und wollen dagegen ankämpfen. Über den Vater heißt es, er behielt das Wort in seinem Herzen. Und für mich jedenfalls, ich weiß nicht, wie es dir geht, das erinnert mich an eine andere Stelle, die relativ bekannt ist, weil sie zu jeder Weihnachtszeit immer vorgelesen wird. Maria bewahrte das Wort in ihrem Herzen. Was machen wir? Bewahren wir Gottes Wort und sagen, ich weiß noch nicht unbedingt, wie immer alles ausgeht, aber ich nehme das in Anspruch und sage, Gott, du hast zugesagt, dass du einen Plan hast. Nein, dein Plan für mich ist nicht der gleiche wie für Josef, aber du hast zugesagt, du wirst mich nicht verlassen. Und wenn wir zuerst nach deinem Reich trachten, du wirst für uns sorgen. Und ich behalte das im Herzen und lass Gott das entfalten über die Zeit, die wir dann hier leben. Wir können den Ärger der Brüder manchmal verstehen, aber das macht ihn nicht richtig. Die Bibel warnt, wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Das führt dazu, es wirkt sich irgendwann aus und es wirkt sich negativ auf die Beziehung aus. Deswegen ganz, ganz wichtig, nicht erst zu sagen, naja, ich versuche mich zusammenzureißen und wenn ich in der Gemeinde bin und die Person, die ich nicht mag, sehe, ich weiß, die gibt es bei dir nicht, aber für den Fall, dass es mal der Fall sein sollte, dass da irgendjemand ist, wo du sagst, komme ich nicht so ganz mit zurecht, dann ist die Lösung nicht einfach nur, okay, es ist Sonntag, hallo, schön, dass du da bist, wie schnell können wir wieder gehen, sondern ich konzentriere mich darauf und sage, Gott, du hast diese Person genauso lieb wie mich und du hast mir so unendlich viel vergeben und du vergibst auch der Person. Und manchmal ist das ein bisschen schwierig, aber ich musste nicht mein Leben dafür geben, du hast dein Leben für diese Person und für mich gegeben. Und ich denke daran und konzentriere mich auf das, was Gott tut, nicht auf das andere. Denn wir sehen jetzt gleich als Nächstes, was mit den Brüdern passiert ist, weil sie auf ihren Bruder geschaut haben und nicht auf das, was Gott tun möchte. Wir lesen weiter ab Vers 12, 1. Mose 37. Und seine Brüder gingen fort, um die Schafe ihres Vaters bei Sichem zu weiden. Da sagte Israel zu Josef, weiden nicht deine Brüder bei Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sagte zu seinem Vater, hier bin ich. Da sagte er zu ihm, geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Schafe und bring mir Antwort. So sandte er ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem. Da fand ihn ein Mann und siehe, er irrte auf dem Feld umher. Und der Mann fragte ihn, was suchst du? Dann sagte er, ich suche meine Brüder, teil mir doch mit, wo sie weiden. Da sagte der Mann, sie sind von hier aufgebrochen, ich hörte sie sagen, lass uns nach Dothan gehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie bei Dothan. Als sie ihn von Ferne sahen und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer zum anderen, siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Zisternen werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben, das ist der älteste Bruder, das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte, lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sagte zu ihm, vergießt kein Blut, werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt keine Hand an ihn. Das sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand rettete, um ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer, es war kein Wasser darin. Da setzten sie sich, um zu essen. Und sie erhoben ihre Augen und sahen, und siehe, eine Karawane von Ismaelitern kam von Gilead her, und ihre Kamele trugen Tragakant und Balsamharz und Ladanum, und sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen. Da sagte Juda zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen. Unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er ja. Und seine Brüder hörten darauf. Da kamen midianitische Männer vorüber, Händler, und sie zogen ihn heraus und holten Josef aus der Zisterne herauf. Und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschickel, und sie brachten Josef nach Ägypten. Als nun Ruben zur Zisterne zurückkam und siehe, Josef war nicht in der Zisterne, da zerriss er seine Kleider und er kehrte zu seinen Brüdern zurück und sagte, der Junge ist nicht mehr da. Ich aber, wohin soll ich jetzt gehen? Da nahmen sie den Leibrock Josefs und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Leibrock in das Blut. Dann schickten sie den bunten Leibrock hin und ließen sie ihn ihrem Vater bringen und sagen, das haben wir gefunden. Untersuche doch, ob der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Da untersuchte er ihn und sagte, der Leibrock meines Sohnes. Ein böses Tier hat ihn gefressen, zerrissen ist Josef. Und Jakob zerriss seine Kleider, legte Sacktuch um seine Hüften und er trauerte um seinen Sohn viele Tage. Und all seine Söhne und seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Er aber weigerte sich, sich trösten zu lassen und sagte, nein, sondern in Trauer werde ich zu meinem Sohn in den Sheol hinabfahren. So beweinte ihn sein Vater. Und die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, an Kämmerer des Pharao, den Obersten, der Leibwächter. Wir sehen hier weiter, also das, du bist für dein Unrecht verantwortlich. Josef wird hier von seinem Vater zu seinen Brüdern geschickt, um nach ihm zu schauen. Offensichtlich vertraute der Vater ihn nicht und nicht ganz zu Unrecht. Denn er schickt sie hin und sagt, ja, sie sollen in Sichem sein und er kommt hin, sind nicht da, ohne irgendwelche Rückmeldung sind sie weitergezogen. Und sobald die Brüder Josef sahen, machten sie Pläne, ihn zu töten und im gleichen Vers, in Vers 20, wenn du es nochmal nachschauen möchtest, auch gleich, wie bringen wir das unserem Vater bei? Lasst uns ihn töten und lasst uns dann sagen, ein Tier hat ihn getötet. Ja, also wir wissen innen drin, dass es verkehrt ist, aber es ist mir egal. Und gerade dieses Gewissen ist eins der Indizien zu zeigen, Gott ist da und ist am Wirken. Weil ich habe bis heute noch keine gute Erklärung gehört, wie ein Gewissen evolutionär sich entwickelt hat. Weil wir haben kein anderes Tier, wo der Löwe sagt, naja, das arme Reh, das hinkt sowieso schon ein bisschen und da soll ich Mitleid haben, ich hink auch nur hinterher. Gibt's nicht. Aber Gott hat uns ein Gewissen gegeben, mit Gut und Böse zu erkennen, was ist richtig und was ist verkehrt. Und hier die Brüder, die ihn hassten, die es abgelehnt haben, trotzdem, sie wissen, was sie tun, ist nicht richtig. Und alle Menschen, die du fragst, habe schon mit vielen Menschen gesprochen, ich habe noch nie jemanden gefunden, der gesagt hat, ich bin vollkommen. Ja, vielleicht gibt es irgendwo jemanden, der das tatsächlich von sich denkt, aber dann musst du mal einen nahen Verwandten fragen und dann löst sich das auch in Luft aus. Ja? Wir sind nicht, und das Gewissen sagt uns, so wie ich reagiert habe, das war nicht richtig. Wie ich da gesprochen habe, das war nicht in Ordnung. Was ich da gedacht habe, das war nicht, wie es sein sollte. Aber die Brüder sahen ihren Bruder als das Problem, nicht ihre Sünde. Hatten, da kommt der und der erzählt die ganzen Träume und er ist das Problem. Wenn wir ihn beiseite schaffen, ist das Problem beseitigt. Das Problem ist, dass das Problem nicht da draußen ist, sondern hier drinnen ist. Und das kannst du nicht weglösen. Deswegen gab es auch im Mittelalter und so weiter, als die ganzen Klöster sich entwickelt haben, es war da nicht moralischer, weil sie ihr Herz nicht ausschließen konnten. Sie konnten die Welt ausschließen, aber nicht die Quelle der Sünde. Und die ist in uns drin. Und sie haben das eben versucht, auf diese Art und Weise abzuschieben. Sie fühlten sich ungerecht behandelt und nahmen das als Rechtfertigung. Komm, lasst uns ihn töten, denn er wird besonders behandelt. Ja? Und sie haben sich so weit verhärtet, Vers 25, schau da nochmal drauf hier, dann sie haben ihn gerade sein Gewand von seinem Leib gerissen, ihn in eine Zisterne, das ist einfach ein tiefer Brunnen, ja, haben ihn da reingeschmissen, ihn da in der Wüste zum Verdursten, Verhungern dagelassen und, Vers 25, sie setzten sich hin, um zu essen. Wie verhärtet kannst du sein? Und es steht später, ich lese es einmal vor, du kannst mit aufschlagen, in Kapitel 42, Vers 21, da sehen wir, dass es sie nicht komplett kalt gelassen hat. Kapitel 42, Vers 21, da sagt es nämlich, da sagten sie einer zum anderen, das sind die Brüder untereinander, fürwahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Wir haben ihn in den Brunnen geschmissen, um ihn umzubringen, und wir sitzen draußen und essen und wir tun so, als wenn uns das völlig kalt lässt. Wir hören seine Stimme aus dem Brunnen, wir tun nichts, aber ihr Gewissen ist trotzdem da. Und sie wissen, dass das nicht in Ordnung war. Aber menschlich gesehen, das Einzige, was sie davon abhielt zu töten, war, dass da gerade eine Karawane vorbeikam und sie gesagt haben, hey, vom Töten haben wir nichts, hier kriegen wir noch Geld dafür. Wir verkaufen ihn als Sklaven. Haben wir ja doppelten Gewinn davon. Aber auch in diesem Zufall sehen wir, dass trotz allem Unrecht der Menschen behält Gott die Kontrolle. Sie hatten das vor und sagten, wir wollen Josef loswerden. Ja, und was wird dann aus seinen Träumen werden? Er behauptet doch, die sind von Gott. Ja. Und Gott sorgt dafür, dass sich das erfüllt, selbst gegen ihren Willen, weil Gott sein Ziel erreichen wird. Da kommen dann die Brüder später zu Josef, und das machen wir erst nächste Woche, aber diesen Teil möchte ich schon vorwegnehmen. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, trete doch zu mir heran. Und sie traten heran und sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun
Seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Josef konnte, zumindest zu dem Zeitpunkt, eine andere Perspektive einnehmen. Er konnte sagen, ich weiß, oder jemand hat es vorhin schon zitiert, in Kapitel 50 steht dann, ihr hattet Böses im Sinn, Gott aber hat es zum Guten gebraucht. Sagen, okay, eure Absicht war nicht in Ordnung, aber macht euch selbst nicht Vorwürfe, Gott hatte auch das unter Kontrolle. Und Gott wird sein Ziel erreichen. Und diese Perspektive brauchen wir gerade, wenn es schief geht. Wir können auf das gehen, sehen, wo wir sagen, oh, das Auto, das ist kaputt. Oder das bei dem Haus, das muss repariert werden. Und die Finanzen sind nicht da. Oder ich muss zum Arzt und es sieht nicht gut aus. Die haben gesagt, das und das muss gemacht werden und sind sich nicht sicher, ob das gut ausgeht. Wir können auf den Bericht schauen und verzweifeln. Oder wir können auf Gott schauen und sagen, Gott, ich weiß nicht, wie dieses alles ausgeht. Ich kenne nicht jedes Detail. Aber ich weiß, dass nichts passiert, was du nicht zumindest zulässt. Die Brüder hatten böse Absicht dabei, aber Gott hatte eine gute. Und er hat das gebraucht, um trotzdem noch Gutes zu erreichen. Als Leser wissen wir, wie es ausgeht. Aber der Vater weiß es nicht. Und deswegen ist auch seine Reaktion komplett verständlich, wenn wir gelesen haben in Kapitel 37, Abvers 34, dass er seine Kleidung zerriss und trauerte. Und sagte, mein Sohn, der ist gestorben. Und du sagst, nee, der ist nicht gestorben. Habe ich doch gelesen. Ja, aber Isaak hatte diesen Bericht nicht. Der wurde erst durch Mose geschrieben. Ja, er hat das nicht gehört. Und aufgrund der Belege, die ihm vorgelegt worden sind, ist ja eine logische Schlussfolgerung, dass sein Sohn tot ist. Aber, ich möchte es so formulieren, wer die Hoffnung verliert, hat Gott aus den Augen verloren. Was hat Isaak hier gemacht? Entschuldigung, Jakob. Was hat Jakob gemacht? Er hat auf das Gewand geschaut und sagt, mein Sohn ist tot. Er hat nicht auf den Herrn geschaut und gesagt, Gott, ich dachte, diese Träume waren von dir. Ich dachte, du hattest diese Verheißung gegeben, dass du durch Josef segnen wirst. Herr, ich schaue zu dir. Nee, er schaut herab. Er schaut herab auf die Beweise. Und wir kennen die Geschichte und wir sagen, da sind Teile, die du nicht kennst. Aber das ist genau das Problem in unserem Leben. Wir schauen auf die Umstände, aber wir sehen nicht alles. Wir haben nicht den kompletten Überblick. Und wir machen Schlussfolgerungen darauf. Ja, manchmal scheint eine Situation hoffnungslos, aber es ist eine Lüge. Es ist nicht hoffnungslos. Aber wir müssen den Trost in Anspruch nehmen. Wir lesen hier, die Kinder kamen, um ihn zu trösten. Gut, ich kann es verstehen, wenn er wirklich gewusst hätte, was seine Söhne angestellt haben, dass ich mich nicht von denen trösten lassen will, irgendwie nachvollziehen. Aber er wusste das ja nicht. Und er sagt, ich werde mich nicht trösten lassen. Aber was sagt uns die Schrift? In 2. Thessalonicher 2. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Lassen wir das zu. Jakob hat es nicht zugelassen. Die kommen und wollen ihn trösten, sagen, nee. Das, woran ich mein Herz gehängt habe, mein geliebter Sohn, der ist mir weggenommen. Und damit ist es aus. Und sagen, ich möchte euch ewigen Trost und gute Hoffnung geben. Und er sagt absichtlich ewigen Trost. Ja, einmal, weil dieser Trost nicht aufhört, aber auch, weil dieser Trost seine Erfüllung erst endgültig in der Ewigkeit findet. Wir wissen, bei Josef ändert sich das noch zu seinen Lebzeiten. Aber das tut es nicht immer. Vielleicht hattest du jemanden, wofür du gebetet hast und die Person ist trotzdem gestorben. Und es gab nicht diese Rettung, diese Bewahrung. wie sie später bei Josef eintrat. Aber gibt uns einen ewigen Trost, eine gute Hoffnung. Worin besteht diese? Dass dieses Leben nicht alles ist. Und dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist und lebt und gesagt hat, wer an ihn glaubt, der wird mit ihm auferstehen zum ewigen Leben. Gott gibt uns eine Perspektive. Und er wollte Jakob eine Perspektive geben. Er sagt, schau nicht nur herab auf das zerrissene Kleid. Schau auf das, was ich gesagt habe. Vertrau mir. Auch wenn es im Moment nicht unbedingt so ausschaut. Vertrau auf mich. Du wirst noch sehen, was ich tun werde. Ja? Aber wir in unserer Gesellschaft, wir sind so geeicht, immer so herunterzuschauen, oder? Und Gott sagt, schau auf zu mir, verlier nicht mich aus dem Blick. Du verlierst die Hoffnung, wenn du nur runterschaust. Schau auf zu mir, dort ist die Hoffnung. Natürlich fällt das in gewissen Umständen schwer und sicherlich fällt es der einen Person leichter als der anderen. Aber uns ist nur geholfen, wenn wir Gottes Hilfe auch in Anspruch nehmen. Du kannst sagen, ja, ich habe das gelesen. Ich lese den Bericht von Josef. Aber das war damals, ich habe meine Probleme und das hat mit mir nichts zu tun. Und du bekommst keinen Trost. Und du sagst, schau mal, Gott ändert sich nicht. Und bei Josef, das sah absolut hoffnungslos aus. Und schau mal, was du daraus gemacht hast. Und ich traue dir zu, dass du in meinem Leben, in dem Leben meiner Verwandten wirken kannst. Und die Geschichte ist dort nicht zu Ende. Das war eigentlich erst, wo Josef eingeführt wird. Wenn wir überspringen jetzt einmal die Geschichte von Juda in Kapitel 38 und gehen direkt zu Kapitel 39. Ich lese 1. Mose 39. Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliten, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, dass der Herr, gemeint ist dann Gott, alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in den Augen seines Herrn, der ihn gekauft hatte. Und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr, Gott, das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, lieg bei mir. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich allein, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch vor den Leuten des Hauses im Haus war. Da ergriff sie ihn bei seinem Gewand und sagte, lieg bei mir. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Und es geschah, als sie sah, dass er sein Gewand in ihrer Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses und sagte zu ihnen, seht, er hat uns einen hebräischen Mann hergebracht, Mutwillen mit uns zu treiben. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen, aber ich habe mit lauter Stimme gerufen. Und es geschah, als er hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh und lief hinaus. Und sie ließ sein Gewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Da redete sie ihm mit denselben Worten. Der hebräische Sklave, den du uns hergebracht hast, der ist zu mir gekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Und es geschah, als ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh hinaus. Es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sagte, nach diesen Worten hat mir dein Sklave getan, da entbrannte sein Zorn. Wir sehen als nächstes, lass dich nicht vom Unrecht beherrschen. Josef wird dann, nachdem seine Brüder ihn so behandelt haben, als Sklave nach Ägypten verkauft. Wir wissen nicht, was Josef gedacht hat, aber es wird uns gesagt, was er getan hat. Wir wissen nicht alles, was hat er zu den verschiedenen Zeitpunkten gedacht, so, wo bin ich hier, was soll das, warum lässt Gott das vielleicht auch zu, es wird uns nicht gesagt. Aber er lässt sich nicht von diesem Hass, von diesem Unrecht bestimmen, sondern er arbeitete so, dass sein Herr ihm alles anvertraute. Und es sagt, der Herr war mit ihm. Hey. Wir haben am Anfang gelesen, wie alt er war. Hat das jemand noch in Erinnerung? 17. Okay. Mit 17 Jahren hat er sich in seine neuen Umstände gefügt und es heißt hier wiederholt, der Herr war mit ihm. Woran zeigte sich das? In dem Fall sagt er, alles, was er tat, gelang ihm. Aber er war immer noch Sklave und war immer noch getrennt von seiner Familie. Die Umstände haben sich nicht geändert. Aber der Herr war mit ihm. Und das war so offensichtlich, dass sogar sein Besitzer erkannte, dass der Herr Gott Segen geschenkt hat. Der Ägypter, der sonst sich um Gott nicht scherte, gehe ich mal von aus, der musste sehen, hier ist etwas Besonderes. Und Potiphar vertraute ihm so sehr, dass er ihm die Verantwortung für alle seine Geschäfte übertrug. Was für ein Zeugnis, dass Josef in diesem Alter dort sein konnte. Aber es ist für uns nicht in der Bibel aufgeschrieben, damit wir alle denken, oh, war Josef ein toller Mann. Sondern es ist für uns geschrieben. Könnte dein Chef nach Hause gehen und sagen, ich weiß, du wirst deine Arbeit treu machen, auch wenn niemand hier ist. Das war bei Josef der Fall. Er sagte, ich muss mich um nichts kümmern. Der ist da. Es wird laufen. Ja, nicht als Empfehlung, das sollten alle machen, aber ist unser Charakter in einer solchen Form zu sagen, ich mache das nicht nur, wenn die Leute gerade drauf schauen, wenn ich kontrolliert werde, sondern ich mache es für den Herrn und der Herr war bei ihm. Gott hat uns nicht versprochen, dass er uns alles gelingen lässt, so wie es bei Josef war, aber er möchte unsere Treue. Aber selbst wenn wir alles richtig machen, vermeiden wir damit nicht alle Probleme. Er hatte getan, was recht war und könnte sich ja fragen zu sagen, ich war ehrlich meinem Vater gegenüber, hat den Hass meiner Brüder hervorgehoben. Ich bin gegangen, wo mein Vater gesandt hat, meine Brüder haben mich verkauft. Dann war ich treu zu meinem Herrn und seine Frau hat mir ein Unrecht angeredet, das ich nicht getan habe. Was ist das hier? Aber er lässt sich nicht von dem Unrecht bestimmen. Er sagt nicht, weil dieses geschehen ist, jetzt ziehe ich mich zurück und jetzt bin ich halt verbittert. Und jetzt will ich mit keinem mehr was zu tun haben. Sondern er geht zu dem, der die Lösung geben kann. Das sind quasi die Optionen. Ich kann sagen, ich bin so, weil die Umstände so sind. Aber sind die Umstände dein Herr? Weil die bestimmen dich. Oder aber du sagst, nee, ich lasse mich nicht von den Umständen bestimmen, ich lasse mich von Gott bestimmen. Und dann kann ich anders darauf reagieren. Und es ist ja irgendwie so ein bisschen, wir verstehen hier im Verlauf der Geschichte, wie es ist, aber ne, wir hatten gelesen, wie er alles tut, der Herr bei ihm ist und segnet seine ganze Arbeit und Potiphar um nichts kümmert. Und dann steht so im Nebensatz, Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Ja. Wieso war das wichtig? In dem Zusammenhang hier, gutes Aussehen hat seine Vorteile, aber auch seine Versuchung. Es zieht die Aufmerksamkeit auf sich Und gerade auch derjenigen, die primär auf das Aussehen schauen. Wir haben beim Paar gelesen, auch bei Rebekka gelesen, bei Sarah gelesen, bei Rahel gelesen, dass sie schön waren. Wir lesen das hier von Josef, wir lesen es später von David. Es ist nicht schlimm, schön zu sein. Aber unsere Gesellschaft macht das häufig zur primären Eigenschaft, worauf man schauen muss. Hier wird 5 Verse lang berichtet, den Charakter von Josef. Und dann, ach nebenbei, er sah auch gut aus. Haben wir die gleiche Reihenfolge? Kommt es uns mehr darauf an, wer wir innen drin sind, als wie wir draußen aussehen? Oder schauen wir mehr darauf, wie wir draußen aussehen, egal was drin ist? Gott, es ist wichtig, wer bin ich? Was ist in meinem Herzen? Wie gehe ich auch mit solchen Herausforderungen um? Es wird nicht beschrieben, wie seine Brüder aussahen. Bei Davids Brüder lesen wir das. Und Samuel ist ganz angetan von seinen Brüdern. Na, der sieht gut aus. Den sollen wir zum König machen. Und Gott sagt, nee, der sieht toll aus, macht einen furchtbaren König. Weil der hat nicht das Charakter. Nimm den Jüngsten. Weil der hat den Charakter dazu. Das ist, worauf Gott schaut. Und in dem Zusammenhang sagt Samuel, vom Herrn bestimmt zu sagen, der Mensch sieht auf das Äußere, aber Gott sieht, was im Herzen ist. Ja, dass wir darauf achten, was macht Gott damit? Und was Josef ausmacht, ist weniger sein Aussehen und mehr sein Charakter. Wenn du die Situation nochmal dich im Moment mit hineinversetzt, er ist, wir wissen jetzt nicht, wie lange da ist, sagen wir mal Anfang 20. Es ist kein Mensch da, kein Verwandter da, keiner sieht ihn. Aber er ist so bestimmt zu sagen, ich weiß, auch wenn kein Mensch mich sieht, Gott ist da. Und was hat er gesagt? Wie kann ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Ja, Gott sieht mich hier und ich kann hier, auch wenn kein Mensch das mitbekommen würde, dieses Unrecht nicht tun. Wer wir wirklich sind, zeigt sich am besten, wenn keiner zuschaut. Wer wir wirklich sind, ist nicht, wie wir in der Gemeinde aussehen, sondern was wir tun, wenn kein anderer zu Hause ist. Woran wir denken. Deswegen sagt uns 2. Timotheus 2,22, die Jugendlichen begierden aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ist das dein Bestreben? Oder sagst du, ich finde meine Zufriedenheit in den Begierden, in dem, was mir angeboten wird, in den Angeboten dieser Welt. Es ist wichtiger, was Gott über dich denkt, als was Menschen über dich sagen. Das ist, was Josef hier hatte. Er wusste, dass wie er sich verhalten hat, als er da der Versuchung geflohen ist. Ich bin mir ziemlich sicher, er wusste, das wird nicht gut ausgehen. Die haben alle Beweise da liegen, mein Gewand liegt da. Er kannte bestimmt nicht, was seine Brüder erzählt haben, aber da hat er auch das Gewand da gelassen und eine Lüge ist draus geworden. Hier genau das Gleiche. Aber er sagte, ich werde tun, was recht ist, egal was die Leute darüber sagen. Weil ich schaue nicht auf, was sagen die Leute, sondern was sagt Gott. Verhalten wir uns so, dass wir sagen, mir ist wichtiger, dass ich tue, was der Herr von mir möchte, als was werden die Leute darüber denken. Und so, wie man es erwarten konnte, die Frau von Potiphar verdreht die Geschichte völlig. Sie gibt Josef die Schuld und ihr Mann glaubt ihr. Ist dir das auch schon passiert? Ist dir schon passiert, dass Leute das nicht gerecht wiedergegeben haben und Leute haben dich als den Schuldigen, die Schuldigen, die böse angesehen, wenn jemand anders das eigentlich verursacht hat? Wir lesen in 1. Petrus 3, es ist besser, wenn es der Wille Gottes ist, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Ich sage, dass ich wenigstens mit gutem Gewissen sagen kann, Gott weiß es, die Menschen glauben es vielleicht nicht, aber Gott sieht mein Herz, er war dabei, als alles geschehen ist. Er weiß, ich habe getan, was recht ist. Aber dann geht es weiter. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Es hört nicht auf mit dem, wie bin ich und was mache ich mit dem Unrecht, sondern Gott hat eine Lösung für das Unrecht gefunden. Erinnerst du dich am Anfang? Wir haben darüber geredet, was ist der Umgang mit Unrecht? Wir können versuchen zu sagen, ich kämpfe gegen das Unrecht, ich kämpfe gegen das Böse, ich will die Welt verbessern. Und das mag einiges Gutes bewirken. Besser als wenn du derjenige bist, der das Unrecht tut. Aber Gott hat eine andere Lösung gefunden. Er hat das Unrecht, die Strafe für das Unrecht, auf seinen Sohn gelegt, weil er sagt, ich weiß, dass alle Menschen Unrecht begangen haben. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich bestrafe alle Menschen für die Schuld, die sie auf sich geladen haben. Oder ich nehme diese Schuld auf mich und biete Vergebung diesen Menschen, die gegen mich gesündigt haben, an. Jesus sagte, wie kann ich dieses Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Unsere Sünde ist immer zuerst gegen Gott. Und Gott sagt, hier ist der Ausweg für Unrecht. Christus hat dafür bezahlt, damit jeder, der seine Vergebung in Anspruch nimmt, Vergebung der Schuld bekommt. Nicht uns angerechnet wird, sondern gelöscht wird. Und wenn du das angenommen hast, damit du das, so wie Josef das gemacht hat, für andere ausleben kannst, damit sie sehen können, schau her, dieses Angebot, der ist anders. Warum? Weil Gott ihm vergeben hat. Wir sind nicht anders, weil wir in irgendeiner Form besser sind oder gewisse Sachen nicht gemacht haben, die andere gemacht haben. Wenn wir hier alle Zeugnisse hören würden von jedem, der heute in dem Raum sitzt, wenn du neu bist, ich würde annehmen, du wärst schockiert von all dem, was wir angestellt haben. Aber wir sind hier, nicht weil wir irgendwie besser sind, sondern weil Gott uns vergeben hat. Und wir wissen, dass er uns vergeben hat. Lass dich nicht vom Unrecht bestimmen, sondern schau auf den Herrn, schau. Er hat das Unrecht auf sich genommen. Der Gerechte, Jesus Christus, für die Ungerechten, inklusive mich selber, damit er uns zu Gott führt. Getötet, aber von den Toten auferstanden. Und durch Glauben an ihn werden auch wir gerechtfertigt. Jetzt habe ich bis Vers 19 gelesen. Da sind noch 4 Verse übrig, die kann ich nicht außen vor lassen. Josefs Herr, Vers 20, nahm ihn und die Gefangenen des Königs gefangen lagen und er war dort im Gefängnis. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Letzter Punkt, überwinde das Unrecht. Wir hatten das zwar schon vorher gehört, aber irgendwie ist es so erstaunlich. Und der Herr war mit ihm. War mit ihm wo? Im Gefängnis. Er war im Gefängnis, aber der Herr war dort mit ihm. Die Umstände ändern sich, aber Gott ändert sich nicht. Und bis hierhin eigentlich, die Umstände sind nur immer schlimmer geworden. Von geliebter Sohn des Vaters zu im Gefängnis in Ägypten. Aber der Herr ändert sich nicht und er ist weiter treu und verlässt uns nicht. Und das lesen wir auch im Neuen Testament. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehen, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Vielleicht fühlst du dich so wie diese ersten Worte immer. Bedrängt, kein Ausweg sehend, verfolgt, niedergeworfen. Aber siehst du auch den zweiten Teil. Aber nicht vernichtet, nicht zerstört. Warum nicht? Weil Gott uns aufrecht erhält, weil er uns trägt. Wie äußerte sich das für Josef? Wieder wie bei Potiphar. Er bekommt mehr Verantwortung. nicht mehr Freiheit. Er ist immer noch im Gefängnis. Und das ist bestimmt nicht unbedingt, was er wollte. Das ist nicht, was wir unbedingt wollen. Aber Gott hatte ihn, wo er ihn haben wollte. Wir machen nächste Woche die Fortsetzung, da sehen wir das. Okay? Noch einmal so formuliert. Wir sind nicht verantwortlich für die Umstände, aber für unseren Umgang mit den Umständen. In Römer 12, Vers 21 heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Lass dich nicht bestimmen davon zu sagen, die haben das gemacht und deswegen muss ich so sein. Deswegen habe ich diese Bitterkeit in meinem Herzen. Nee, keiner kann deine Herzenseinstellung bestimmen. Die bestimmst du selber. Und entweder du lässt dir die Gnade von Gott geben, dass, wie wir eben gelesen haben, wir sind immer noch nur irdene Gefäße. Wir sind, der Rahmen ist nicht das Besondere, aber die Kraft innen drin ist von Gott und er befähigt, so zu reagieren. Josef wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie es ausgeht und wie das mit den Träumen irgendwie noch funktionieren sollte. Wir hatten am Anfang gelesen, er war 17 Jahre alt, als das geschah und er dann verkauft wurde. Wir lesen nächstes Mal, wenn er vor dem Pharao steht und aus dem Gefängnis endlich freikommt, ist er 30. Das sind, wenn meine Mathematik funktioniert, 13 Jahre. 13 Jahre, wo er nicht weiß, wie es ausgeht, wo er einen Großteil davon im Gefängnis verbringt und den Rest der Zeit als Sklave. Aber er hat sich die ganze Zeit nicht davon bestimmen lassen. Eine lange Zeit, aber nicht das Ende. Ich kann dir nicht versprechen, wie lang deine Leidenszeit vielleicht ist. Wie lang die Umstände vielleicht schwierig sind für dich. Aber selbst, was wir häufig als das Ende sehen, ist nicht das Ende. Selbst der Tod ist nicht das Ende. Wir werden bei ihm sein und wir haben eine Hoffnung. Und wir müssen verstehen, Gott gibt uns nicht für alles eine Erklärung, aber die Erzählung seines Wirkens, damit wir ihm vertrauen für den Ausgang. Er hat Josef nicht alles erklärt. Er hat ihm nicht gesagt, Josef, hör mal zu, das und das passiert gerade und hier ist, wie das noch alles funktioniert. Hat er nicht. Selbst bei Josef nicht. Und er erklärt uns nicht immer alles. Er erklärt nicht alles, wieso, weshalb, warum. Warum habe ich die Papiere nicht dann bekommen? Warum habe ich das Haus nicht bekommen? Warum bin ich dadurch gefallen? Warum dieses, jenes? Warum hat die Person Nein zu mir gesagt? Er gibt uns nicht eine Erklärung. Er gibt uns seine Erzählung. Und seine Erzählung sagt, schau her, ich habe alles wunderbar gemacht. Und der Mensch hat gesündigt. Und Menschen sündigen. Und werden miteinander in Mitleidenschaft gezogen. Aber ich habe eine Lösung. Ich bin selber in diese Welt gekommen, habe all deine, eure Schuld auf mich genommen, bin dafür ans Kreuz gegangen, habe die Schuld bezahlt und erzähle euch dieses und sage, vertraut mir. Willst du dich von den Umständen bestimmen lassen? Oder vertraust du dem Herrn und sagst, Herr, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, wie es bei mir alles genau ausgeht. Aber ich habe gesehen, wie du gewirkt hast und wie treu und wie gut du bist. Und ich vertraue dir, dass du auch in meinem Leben weiterleiten wirst. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für die Geschichte von Josef. Und du hast sie nicht aufschreiben lassen, damit wir Josef Beifall klatschen. Du hast sie aufgeschrieben, damit wir sehen, was für einen Gott wir haben, der sich offenbart hat und der uns manchmal durch ganz schwere Zeiten führt. Aber der das Licht nicht nur am Ende des Tunnels ist, sondern der die Herrlichkeit nach dem Leiden ist. Und wir danken dir, dass du uns bewahrst. Du hast Josef bewahrt. Du hast Leiden zugelassen, aber du hast ihn hindurchgetragen, durch diese Zeit. Und du möchtest uns hindurchtragen und du wirst es tun. Ja, vielleicht sitzt jemand heute hier und macht gerade eine unheimlich schwere Zeit durch. Ich bete, hilf ihn, heute aufzublicken. Auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und sich jetzt gesetzt hat zur Rechten der Majestät im Himmel. Ich bete, wenn jemand hier ist, der dich auf Abstand hält, der lieber sich selber durchsetzen möchte. Ich bete, lass die Person erkennen, dass sie dich brauchen. Wenn jemand hier ist und sagt, ich habe andere so behandelt wie Josef seine Brüder und weiß in seinem Herzen, Gott, das war nicht richtig. Und versteht, du hast das zugelassen, du bist derjenige, der überführt. Aber auch dafür gibt es Vergebung in Christus. Ich bete, dass wir zu dir kommen. Und ich bete, dass wir uns nicht von Ungerechtigkeiten, von Unrecht bestimmen lassen, sondern von deinem Wort, von deiner Gnade und von der Gerechtigkeit, die du etablieren wirst. Du weißt, was wir als nächstes brauchen. Und ich bitte dich, dass wir das nicht einfach nur als Geschichte abspeichern, ja, da war ja mal der Josef, sondern dass wir uns erinnern an den Gott, der Josef Gnade gewährt hat, der ihn hindurchgetragen hat und dass er derselbe ist, gestern und heute und in Ewigkeit. Beten dich an, wir brauchen dich und ich bete, ströst und stärke du ganz besonders die, die im Moment eine schwere Zeit durchmachen. In Jesu Namen.